Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren. Heute mit einem Auszug aus Linas aufrichtige Bekenntnisse oder die Freuden der Wollust. Schon in den frühesten Jahren entriss mir der Tod meine Mutter. Ich würde daher gar nichts von meiner Kindheit wissen, wenn nicht die Kammerjungfer und Vertraute meiner Mutter, die alle ihre Geheimnisse wusste, mir einigen Aufschluss darüber gegeben hätte. Was ich also von meiner Geburt und meinen ersten Lebensjahren, in denen noch das Gedächtnis und der Verstand mangelt, weiß, habe ich einzig derselben zu danken. Ihrer Erzählung zufolge blühte ich einer aufbrechenden Rosenknospe gleich, die vom lieblichen Frührot bestrahlt ihren angenehmen Duft in den Lüften verbreitet, in den früheren Jahren meines Lebens. Die Natur hatte alle Kräfte an mich gewendet, um in mir ein Muster weiblicher Schönheit und Grazie aufzustellen. Selbst die Umstände, die sich zu meinem Werden vereinigten, ließen einen ebenso ungewöhnlichen Effekt hoffen, als die Ursache desselben gewesen war. Meine Mutter war eins von denjenigen weiblichen Geschöpfen, deren einziges Vergnügen in der Wollust bestand. Demungeachtet war aus dem Keim ihrer Liebe noch keine Frucht hervorgegangen. Ein dicker Pfaffe, kraftvoll wie Herkules, pflügte an einem heiteren Frühlingsabend mit vieler Mühe das Feld der Liebe und bestreute es reichlich mit seinem Samen. Ihm folgte unmittelbar darauf ein wackerer Kriegsritter, ein zweiter Mars und diesem ein Stutzerchen, schön und zärtlich wie Ganymed. Aus diesem dreifachen Stoffe entstand ich. Schon in meinem 12. Jahre vereinigte ich alle Eigenschaften meiner Erzeuger in einem hohen Grade. Obgleich meine Mutter frühzeitig gestorben war, so ruhte ihr Geist dennoch ganz auf mir. Ich beschloss, mein ganzes Leben der Liebe zu weihen und dem Naturtriebe zu folgen, der mir schon im Mutterleibe eingepflanzt wurde. In meinem 12. Jahre erhielt ich die erste Lektion in der Wissenschaft der Liebe. Ein Jüngling von 20 Jahren besuchte mich eines Tages auf meinem Zimmer, um die Blüte meiner Jungfrauschaft zu pflücken. Feurig schlang er seinen Arm um meinen Leib, indes er mit der anderen Hand meine Brüste befühlte. Ich sträubte mich, aber dieses Sträuben war mehr eine Aufforderung zu kühneren Handlungen. Haslo warf mich aufs Sofa, wo er unverzüglich meinen Busen enthüllte. Kaum hatte er meinen Rock von den Hüften herangestreift, so wühlte seine Hand auch schon im Garten der Liebe. Meine weißen, runden Schneehügel und die niedliche Grotte, ob sie schon noch ein wenig Sträuch umgeben, nur wenig Schatten gewährte, luden ihn dennoch ein, sich auf derselben zu lagern. Schon minutenlang hatte ich etwas Lebendes wahrgenommen, das einem jungen Böcklein gleich durch wiederholte Stöße seine Beinkleider zu zersprengen drohte. Aber wie groß war mein Staunen, als Haslo einen großen schwarzen Bock aus den Hosen hervorspringen ließ. Kaum getraute ich mich, dieses schwarze und wilde Tier anzugreifen. Die Angst war nicht klein, welche mich überfiel, als ich sah, dass Haslo dieses ungebärdige Tier in meinen Leib stoßen wollte. Jetzt führte er dasselbe an den Eingang der Höhle, die andere Hand legte er unter meinen Steiß. Noch keinen Zoll tief drang sein Zepter beim zweiten Stoß, erst beim dritten gelang es ihm, etwas tiefer zu dringen. Wehmütig bat ich ihn, zu ruhen, weil es mir unaussprechlichen Schmerz verursachte.
»Nur noch einige Augenblicke Geduld«, sprach Haslo, »und namenloses Entzücken tritt an die Stelle des Schmerzes, umfasse meinen Hintern und schlinge das rechte Bein über meine Hüfte.«
Ich tat es, und beim vierten Stoß floss Haslos Freudenquell, der aber noch nicht in mein kleines Becken eindrang. Haslo selbst empfand Schmerz, weswegen er einige Minuten ruhen wollte. Halb vom Schmerz betäubt, halb vom süßen Taumel trunken, lag ich, meine Wange an Haslos geheftet, in sprachlosem Entzücken, als Haslo mich bat, das andere Bein auch etwas in die Höhe zu heben. Nun führte er seinen Zauberstab, der bisher auf meinem Bauche gelegen hatte und jetzt wieder mutig hoch emporschnellte, aufs Neue an den Eingang der Höhle, und nach 4 kraftvollen Stößen drang er in das wahre Heiligtum ein. Sanft schnitten, nach Haslos Geständnisse, die fleischigsten und aufgedunsenen Lefzen in den Priab ein und vermehrten den Reiz auf Haslos Seite auf vielfache Art. Mit verdoppelten Kräften tat er noch 2 Stöße, und sein Balsam ergoß sich aufs Neue in noch stärkerer Dosis. Jetzt betrachtete Haslo das Meer genauer, welches er mit seinem Steuerruder in der Hand soeben befahren hatte. Ein sanftes Moos bedeckte diesen schönen Hügel, dessen Mitte ein purpurrotes Tal durchschnitt. Haslos Mittelfinger, den er in den kleinen Spalt hineintrieb, fand eine Menge kleiner Bläschen, die mit einer klebrigen Feuchtigkeit bedeckt waren. Meine Brüste hatten zwar noch nicht die möglichste Vollkommenheit erlangt, aber die zarte und weiße Haut, die feste Rundung, auf deren Mittelpunkt das niedlichste Knöspchen zum Kuss einlud, waren ganz zum Thron der Wollust geschaffen. Ich erschrak, als ich an meinem Mäuschen Blut entdeckte, nicht wenig, aber Haslo benahm mir alle Angst und versicherte mich, dass die Bahn gebrochen wäre, auf der man nun leichter zum Ziele kommen könnte. In den folgenden Jahren erhielt ich mehrere Bekanntschaften beiderlei Geschlechts, mit denen ich oft den Zauberbecher der Wollust leerte. Ich glich in meinem 16. Jahre, ohne mir übertriebene Reize zuzuschreiben, einer völlig aufgebrochenen Rosenknospe, die jeden Freund der Blumen an sich lockte. Meine beste Freundin und Lehrerin in der Kunst zu vergnügen war Julie, ein Mädchen mit schwarzen, feurigen Augen, blonden Haaren und schönem Körperbau. Bei einem ihrer Besuche, den sie bei mir abstattete, zog sie einen falschen Priap, Gaud Miché genannt, hervor und fragte, ob sie nicht aus Mangel eines wahren Priaps mich mit dieser Maschine vergnügen sollte. Ich erstaunte über das ungeheure Ding und begriff es auf allen Seiten. Doch da ich schon längst ein heftiges Jucken, welches ich durch den Finger zu stillen gesucht, aber noch mehr verstärkt hatte, in der Muschel empfand, so war ich sogleich dazu bereit. Nur konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein solches Instrument Vergnügen machen könnte. Julie nahm hierauf warme Sahne und füllte diesen Schwanzaffen damit. »Geschwind«, sagte sie, »lege dich aufs Bette, doch so, dass der hintere weit hervorsteht.« »Wozu ist dies nötig?« fragte ich. »Dein Bassin steht etwas weit hinterwärts und erschwert den Zugang. Einem lebendigen Cupido ist dieses zwar angenehm, aber dem Schwanzaffen möchte es hinderlich sein.« Julie befestigte die Gaud Miché vermittelst an derselben befindlichen Bänder unter ihrem Bauche und stieß dann selbige mit vieler Gewalt in mein Becken. »Oh, welche Wollust«, seufzte ich, »stoß zu, gleich werden meine Liebesquellen sich öffnen. Geschwind, Lina, stecke den Mittelfinger deiner linken Hand in meinen Hintern und den deiner rechten in meine Schachtel, damit ich auch einiges Vergnügen empfinde.« Julie gab noch einen herzhaften Stoß, und ein Druck oben an der Gaud Miché brachte die Sahne in mein wollustreiches Tal. Überrascht durch diesen Erfolg drückte ich Julie an meine schwellenden Brüste, denn ich hatte nicht geträumt, etwas Fließendes in meinen Leib zu bekommen. Mit großem Verlangen wünschte ich, selbst ein solches Instrument zu haben, umso mehr, da ich hörte, dass man sich desselben hauptsächlich allein, ohne weitere Hilfe bedienen könnte. Noch im zarten Betasten meiner starken Lenden begriffen, trat einer meiner Bekannten, ein Franzose, herein.
»Was, Henker?« schrie er, als er unsere Lage bemerkte. »Habt ihr vor?«
»Sehen Sie nicht«, erwiderte Julie,
indem sie ihm das Instrument zeigte, dieses sonderbare Ding, das eben jetzt Lina ein großes Vergnügen verschafft hat, ist es nicht zum Küssen?
Pfui Teufel, rief derselbe, ihr gebraucht dieses abscheuliche Ding, das schändliche Pasquill auf unseren Amor, weg mit dem Bettel, ich will euch jetzt einen stärkeren und kräftigeren Priap zeigen.
Mit diesen Worten riss er Julie den Schwanzaffen ab und schleuderte ihn in die Stube. Er befahl mir hierauf, aus dem Bette zu steigen und mich mit dem vorderen Körper gegen das Bette zu neigen. Seine Finger durchliefen meine Schenkel, meine Brüste und den geheimen Ort der Liebe, deren Teile er mit großer Inbrunst küsste. Dann tat er meine Schenkel auseinander und öffnete mit den Fingern die Lefzen. Julie musste sich nackend hinter ihn stellen, mit ihrer Hand seinen Amor in meine Grotte bringen und seine Hoden kitzeln. Der Franzose aber steckte zwei Finger seiner linken Hand in Julies Muschel, seine rechte Hand aber legte er auf meine Busenhügel. Julie, als er sah, dass der Franzose im Ernste die Festung von hinten angreifen wollte, suchte ihn zu hindern. Aber er gebot ihr Ruhe und stieß seinen Spieß mit einer Heftigkeit in meine Scheide, dass mir das Tageslicht entschwand. Während seiner Stiche drückte er bald die Knöspchen meiner Brust, bald streichelte er das Haar meiner wollüstigen Venus. Ich ermahnte ihn, geschwinder zu stoßen, wenn er den höchsten Grad des Vergnügens genießen wollte. Es erfolgten daher noch zwei heftige Stöße und sein haariger Beutel lag dicht vor dem Eingange meines Paradieses. Beim dritten öffnete sich seine Fontäne mit einer Flut, die alles zu überschwemmen drohte. Er tat dann noch einige minder kräftige Stöße, um den Ausfluss seines Samens zu begünstigen. Als dies geschehen war, zog er seinen erblassten Amor aus der Grotte hervor und gab mir denselben in die Hand. Er blieb aber aller Liebkosungen unerachtet, ohne Leben. »Die Franzosen und Italiener«, sprach Julie, »haben doch einen besonderen Geschmack. Warum befriedigt ihr eure Begierden nicht auf dem gewöhnlichen Wege, der doch immer der bequemste bleiben wird?«
»Was man mit Bequemlichkeit erlangt«, erwiderte er, »hat für uns immer weniger Reiz. Widerstand und Mühe vermehrt den Trieb, dessen endliche Befriedigung die Lust überaus erhöht.«
»Sie haben recht«, entgegnete ich ihm. »Abwechslung findet man ja überall in der Natur. Warum sollte nur in dieser Art von Vergnügen ein ewiges Einerlei herrschen? Dieses würde uns gleichgültig gegen alle Freuden machen, unsere Sinne abstumpfen und uns zum fernen Genusse träg machen. Abwechslung aber entflammt unsere ermüdeten Begierden. Der Reiz der Neuheit hat für uns immer etwas Anzügliches, und wenn die Sache uns auch noch so bekannt wäre.«
»Ich stimme dir bei«, sprach der Franzos. »Der Geschmack zum Vergnügen ist so verschieden, als es die Arten des Vergnügens sind. Der Geschmack bestimmt das Vergnügen, dieses aber den Geschmack äußerst selten.«
Ganz im Zustande des ersten Weibes, ehe sie noch zu der künstlichen Bedeckung des Feigenblattes griff, stand Julie da. Gleich dem stürmischen Meere wogte der volle Busen empor, und das zärtliche Schmachten, das in ihren Blicken zu lesen war, wurde durch den erblickten Liebeskampf in ein stilles Feuer verwandelt. Sie würde mich gedauert haben, wenn ich den Franzosen für so abgearbeitet gehalten hätte, dass er zu einer Unterhaltung mit ihr ganz untauglich hätte sein sollen. Wie schön kräuselte sich das blonde Haar im Tal der Liebe, wie reizend schimmerte der niedliche rote Spalt hervor, wie sanft war das Bewegen der aufgeschwollenen Lefzen. Der Franzose zögerte auch nicht lange, so wollte er sich über Julie hermachen. Allein diese gestattete nicht, dass er sie rücklings anbohrte. »Ich bin gewohnt«, sagte sie, »die Last eines Mannes auf meinem Bauche zu tragen, aber nicht mir den Podex zerdrücken zu lassen.«
Sie musste sich daher bequemen, sich mit ausgebreiteten Schenkeln und mit dem Heidenkörper rückwärts auf das Bett zu legen. Ich musste ebenfalls mit ausgebreiteten Beinen auf den Rand des Bettes treten, da das Julie zwischen dieselben zu liegen kam. Er steckte hierauf seine Zunge zwischen meine Lefzen und verursachte mir ein heftiges Brennen. Leise strich er Julies Geburtsteile, indem sie seinen Liebestab mit der einen Hand drückte und mit der anderen seine Testikulen rieb. Als derselbe die erforderliche Länge erhalten hatte, so erschien er frech vor den Schranken des Kampfplatzes. Bald waren sie gesprengt und er hielt jubelnd seinen Einzug. Ich muss gestehen, dass mir das Berühren seiner Zunge keinen geringen Grad von Wollust verursachte, denn sie drang oft über einen Zoll tief hinein. Seine Kampflust wurde bald gesättigt und er trat wieder von der Bühne ab. Eben lag er zwischen mir und Julie, um wechselseitig aus den Zitzen unserer Brüste, wollustsaugend, seinen welken Amor zu stärken, als das Schicksal eine andere von meinen Freundinnen herbeiführte. Wir bedauerten nur, dass das Schicksal uns Mädchen ungünstiger war als dem Franzosen, denn dieser konnte bei 3 Gegenständen seine Liebesflamme kühlen, wir aber mussten uns in den Genuss teilen und zusehen, wie er wollusttrunken sich aus dem Busen einer anderen wiegte und ihr die Summe des ganzen Erdenglücks mitteilte. Augusta war's, eine feurige Brünette, die auf uns zustürzte und sogleich den Cupido des Franzosen ergriff.
»Haben Sie Lust?« fragte dieser, »ihn in Ihren Liebesgarten zu führen, er steht sogleich zu Befehl.«
»Du musst dich aber gut satteln, denn meine Venus hat seit 2 Tagen Amors Dienste entbehrt.« Sie legte sich hierauf aufs Bette, doch so, dass der obere Teil ihres Körpers eine mehr emporgerichtete Stellung behielt. Ihre Beine, die von ungewöhnlicher Stärke und Glätte waren, hob sie hoch empor. Die Lage war etwas beschwerlich und ermüdend, aber desto mehr reizte der Widerstand, der die Annäherung und das Eindringen des Amors erschwerte, ihres Liebhabers Begierden. Augusta fand aber ihre Rechnung nicht. Sie verlangte Vollkraft und einen Speer, der bis an die Seele bohrte, wenn ihre Wünsche sollten befriedigt werden. Es war natürlich, dass der Franzose ihr heute keine Genüge leisten konnte, da er seinen Vorrat fast gänzlich schon in meinem und Julies Magazin ausgeschüttet hatte. Nach Endigung dieses ziemlich hitzigen Gefechtes wuschen wir einander die lieblichen Wollustbehälter, zuerst mit kaltem Wasser und dann mit Essig aus, weil letzterer eine zusammenziehende Kraft besitzt. Jetzt mussten wir einige Tage unserem Vergnügen entsagen, weil wir uns sämtlich dem Zepter des Roten Königs unterwerfen mussten. Kurze Zeit darauf hielt ein reicher Edelmann, der, wie er sich auszudrücken beliebte, von der Kraft meiner Reize ganz durchdrungen war, um meine Hand an. Ich hatte aber nichts weniger im Sinne, als mich unters Ehejoch zu beugen. Die Ehe, ob sie gleich ein Privilegium zur Unzucht ist, entsprach meinen Wünschen bei weitem nicht. Welche Mädchen mit einem solchen Temperamente als das meinige ist, sollte auch das immerwährende Einerlei in den Armen eines Mannes nicht lästig und unausstehlich werden dürfen. Wir Menschen sind nun nicht alle Herren unserer Empfindungen. Mag der finstere Moralist kämpfen und streiten mit seinen Neigungen, wie und solange es ihm gefällt, ich werde sie nie unterdrücken, da sie das schönste Glück meines Lebens ausmachen. Wir bildeten gleichsam eine kleine Republik, die eine ziemlich starke Anzahl Personen beiderlei Geschlechts enthielt, welche sich zu gleichem Zwecke, zum Zweck des sinnlichen Vergnügens, verbunden hatten. Nie störte Neid oder Eifersucht dieselbe, denn wir ließen nicht jeden Pflug der Liebe in unseren Boden bringen.
Zwar wurde unsere Gesellschaft von Zeit zu Zeit vermehrt, aber nur diejenigen wurden in derselben aufgenommen, welche nach einer allgemeinen Untersuchung für tüchtig und brauchbar erklärt wurden. Mag es sein, dass der Welt unsere Schule des Vergnügens bekannt war, so bediente sich doch in Gesellschaft fremder Personen kein Mitglied unserer Gesellschaft gegen ein anderes, einer anderen Freiheit, als diejenige, welche die Freundschaft erlaubte. In einer dieser Gesellschaften war es, wo ich Sternheim, ein neues Mitglied unserer Gesellschaft, traf. Die Liebesglut und der Wunsch, sich mit mir zu unterhalten, leuchtete ihm aus den Augen. Aber ich gab zu verstehen, dass er heute keine Befriedigung zu hoffen hätte. Doch verhindern konnte ich nicht, dass er mich im Beisein einiger Menschen, die an einem Tische spielten, auf den Schoß nahm. Plötzlich spürte ich, dass sich zwischen meinen Schenkeln etwas regte. Ich erhob mich ein wenig, um mich bequemer zu setzen, aber wie wurde ich überrascht, als ich mich im Niedersetzen an seinen fleischernen Degen spießte. Die Wunde würde gefährlich und schmerzhaft gewesen sein, hätte er nicht zum Glück eine alte, schon vorhandene getroffen. Unvermerkt hatte er mir, indem er mich auf seinen Schoß zog, den Rock und das Hemd von hinten aufgehoben und vermutlich seinen Speer schon vorher hervorgezogen. Ich breitete meine Schenkel ein wenig aus, um ihm, der von unbeweglicher Festigkeit war, das Eindringen zu erleichtern. Durch ein leichtes Emporheben und schnelles Zurückfallen presste ich, ohne die mindeste Schonung, seinen Amor in meine Grotte. Als ich merkte, dass meine Wollustquellen ihrer Ergießung nahe waren, so tat ich noch einige Stöße mit vieler Heftigkeit, und diese hatten einen so glücklichen Erfolg, dass seine Fontäne mit voller Wut ihren Balsam tief in die Scheide hinaufspritzte. Diese Unterhaltung machte mir desto größern Spaß, da alle Beisitzende wähnten, mein öfteres Emporheben und Niederfallen sei ein bloßes Schaukeln auf Sternheims Knien. Hätten sie aber gewusst, dass etwas Besseres als das kalte Knie die Veranlassung dazu war, ich wette, ihre sinnlichen Begierden würden sie nicht in dieser kalten Ruhe gelassen haben und hätten sie sich auch mit sich selbst begnügen müssen. Ich ward jetzt immer schöner und vollkommener. Mein Busen vergrößerte sich ansehnlich, meine Lenden wurden stärker, die Venus mehr erhaben und der kleine schattige Busch, in dem sich mancher erhitzte Liebespriester erquickt hatte, war zu einem dichten Wald geworden. Es war daher nicht zu verwundern, wenn so viele Jünglinge und sogar Männer bei meinem Anblicke die unbezwingliche Stärke ihrer Mannheit fühlten und dieselbe an mir zu prüfen begehrten. Ich und Julie sahen dies nicht ungern, denn wir hatten ein unaufhörlich brennendes Verlangen nach Liebesgenuß. Und ob wir gleich selten Mangel an turnierlustigen Rittern hatten, so wurde unser Verlangen doch selten gestillt, vielmehr noch heftiger. Ich übergehe alle Vorfälle, die mir auf die letzte Unterhaltung begegneten, weil ich nur die wichtigsten Szenen aus meinem Leben ausheben will. Auch des berühmtesten und merkwürdigsten Menschen Leben ist keine Kette von lauter wichtigen Begebenheiten. Gewöhnliche wechseln mit ungewöhnlichen und außerordentlichen ab. Ohne dies würden wir gar keinen Unterschied unter denselben machen können. Diese alltäglichen Szenen verdienen daher ebenso wenig eine Erwähnung als folgender Vorfall einer stillschweigenden Übergehung. Eines Tages, eben als Julie bei mir war, besuchte uns in der Dämmerung Haslo mit einem seiner Freunde und bat, die Nacht bei uns zubringen zu dürfen. Wir erlaubten es ihnen recht gern und erwarteten mit nicht geringer Sehnsucht den Anbruch der Nacht. Denn eher wollten wir dieses süße Geschäft nicht beginnen, damit wir nicht die Nacht entbehren dürften, was wir uns jetzt vorausgeben ließen. Wir legten sämtlich unsere überflüssigen und entbehrlichen Kleidungsstücke ab und vergnügten uns jetzt nur mit wechselseitigen Liebkosungen und Betasten der verborgensten Glieder unserer Leiber. Mir wurde Haslos Freund, Liebau, zuteil. Ich öffnete das Gemach, in welchem sein Amor eingesperrt war, und zog ihn hervor. Er wuchs nach und nach zu einer fürchterlichen Länge und zu einer Stärke, die ich nicht mehr in meiner Hand fassen konnte. Ob ich dieses ungebärdige Tier gleich aus allen Kräften umklammerte, so konnte ich es doch nicht stets festhalten. Es schnellte mir mit einer Gewalt aus der Hand, die Türen hätte aufstoßen können. Wenn ich ihm das Eindringen in mein Mäuschen etwas erschweren konnte, so fürchtete ich doch immer noch die Gewalt seiner Stöße. An dem Ende seiner Raspel hing ein Behältnis, das haarig wie eine Bärenhaut war. Es schloss zwei eiförmige Knollen in sich, die Größe eines Taubeneies, an Schwere glich es einem Glockenklöpfel, wenn er hin und her schleuderte, und in Ansehung der Ausdehnung war es dem elastischen Gummi völlig ähnlich. Liebau war auch nicht müßig. Er entblößte mir den Busen, drückte und küßte ihn. Brünstig legte er dann seinen Mund an meine niedlichen Wärzchen, und indem er sie zärtlich mit seinen Lippen knipp, saugte er einem neugeborenen Kinde gleich mit großer Wollust an denselben. Seine rechte Hand fuhr hierauf unter meinen Rock, zwischen den Schenkeln hinauf, nach dem Tal der Liebe hin. Rasch öffnete er meine Schenkel und begriff alle einzelnen Teile der Muschel. Behutsam öffnete er die Lefzen und drang zuerst mit einem hernach mit zwei Fingern hinein. Ich gestehe, dass meine Begierden ziemlich ungestüm wurden und dass es mir Mühe kostete, sie zu unterdrücken. Julie und Haslo waren in einer ähnlichen Unterhaltung begriffen. Diese musste auf den Tisch treten, wo er ihr in die mit den Fingern geöffnete Grotte sah, so weit als die Lichtstrahlen hineindringen konnten. Er beleckte dann dieselbe und mehrere ähnliche Teile derselben mit der Zunge und, wie es schien, mit vollem Wohlbehagen. Unterdessen zog Liebau ein Ding wie eine Fingerdüte gestaltet, an dessen hinterm Ende zwei seidene Bänder befestigt waren, hervor. Auf die Frage, was für ein Instrument dies wäre, erhielt ich die Antwort. Es sei ein Koton oder Stangensäckchen, worein man den Priap verhüllte, um das Eindringen des Samens in die Mutterscheide zu verhindern. »Und wozu tragen Sie das Ding heute bei sich?«
»Ich habe es gewöhnlich bei mir, weil sich nicht jedes Frauenzimmer ohne Kotons beiwohnen lässt, aus Furcht, die hineingeworfenen Funken möchten nach einiger Zeit zur Flamme werden.«
»Dies können nur einfältige Frauenzimmer fürchten, die es nicht verstehen, wie man dieses Übel abwenden kann. Ein Mädchen, welches sich diesem Vergnügen geweiht hat, weiß diesem Falle schon vorzubeugen. Jene müssen nicht wissen, dass die größte Wollust in der Ausspritzung des Lebensbalsams besteht. Bei mir können sie sich dieser Sorge entledigen. Seien sie vielmehr darauf bedacht, dass ihr Füllhorn sich im reichen Maße ergießt. Ein lebendiges Produkt habe ich gewiss nicht zu fürchten.«
»Desto besser. Aber man hat in dem Falle, wenn man sich der Kotons bedient, auch weniger Gefahr zu befürchten.«